Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von True Wealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter, der Transparenz neu definiert.
NZZ Akzent.
De 2022, ou a defesa disse que o réu não se referiu a qualquer medida antidemocrática.
Dienstagmorgen in der brasilianischen Hauptstadt, Brasilia. Ein Mann in schwarzer Robe spricht seit über anderthalb Stunden in ein kleines Mikrofon auf dem Tisch vor ihm. Er macht dabei kaum eine Atempause. Nur ab und zu, wenn es gar nicht mehr geht, dann nimmt er einen Schluck Wasser. Und spricht sofort weiter. Im brasilianischen Fernsehen schauen viele Menschen bei diesem Monolog zu. Allein auf YouTube sind es zu dem Zeitpunkt über 33.000. Unter den Zuschauern auch der Mann, um den es bei dieser langen Rede vor allem geht. Der Ex-Präsident Jair Bolsonaro. Er steht nämlich offiziell hier vor Gericht. Und der atemlose Mann in der schwarzen Robe, das ist Bundesrichter Alexandre de Moraes. Der verliest gerade die Anklage gegen ihn. Alexander, warum ist Bolsonaro zu Hause vor dem Fernseher geblieben, statt ins Gericht zu kommen?
Das liegt an seinem schlechten Gesundheitszustand, sagt er und sagt seine Familie. Bolsonaro ist 2018 im Wahlkampf schwer angegriffen worden, Messerattacke, und hat seitdem immer wieder Probleme mit der Gesundheit. Also er kommt immer wieder ins Krankenhaus, muss notoperiert werden, hat jetzt vor allen Dingen starken Schluckauf, was ihn daran hindert, da vor Gericht, was er ja eigentlich machen wollte, aufzutauchen. Es kann trotzdem sein, dass er noch auftauchen wird. Er hat noch Gelegenheit dazu. Der Prozess geht mindestens noch eine Woche und mindestens so lange wird das in Brasilien das sehr kontroverse Gesprächsthema Nummer eins sein und für Proteste sorgen.
Die entscheidende Phase im Prozess gegen Jair Bolsonaro hat am Dienstag in Brasilien begonnen. Die Anklage gegen ihn ist hoch umstritten. Letztlich sei sie eine Bewährungsprobe für die Demokratie, sagt Südamerika-Korrespondent Alexander Busch. Ich bin Sarah Ziegler. Hochumstrittene Anklage, die Brasilien da beschäftigt, egal ob mit Bolsonaro im Gerichtssaal oder nicht. Erzähl doch mal, Alexander, wie ist die Stimmung gerade im Land?
Also es ist wie immer beim Thema Bolsonaro, es ist eine gespaltene Gesellschaft. Mhm. Man kann nicht sagen 50-50, aber 30% der Brasilianer sind bedingungslose Anhänger von Bolsonaro und werden ihn verteidigen. Das konnte man jetzt am ersten Prozesstag ja auch sehen. Es gab dann Fans, aber es gab natürlich auch die Gegner, die ihn natürlich als rechtspopulistischen Verschwörer, Putschverschwörer sehen. Und die haben vor seinem Haus zum Beispiel demonstriert auch, also in kleinen Mengen. Das dürfte aber noch zunehmen. Im Moment ist einfach diese Spaltung ist da und es ist eine sehr aggressive Stimmung.
Die Gegner hatten so eine riesige Aufblaspuppe dabei, die Bolsonaro darstellen sollte in so einem Sträflingsanzug. Also die wollen ihn unbedingt im Gefängnis sehen. Man sieht aber daneben auch die Bolsonaro-Fans, die haben sehr, sehr viel gebetet und auch Andacht gehalten für ihn. Wieso diese Form des stillen Protests?
Eine große Unterstützung Bolsonaro sind die Evangelikalen, die immer für ihn beten, die ihn auch unterstützen, die auch Betkreise, die auch während des Verfahrens jetzt in den Kirchen überall beten werden. Mhm. Sie halten den ganzen Prozess für eine Hexenjagd. Natürlich ist Bolsonaro für sie unschuldig oder ein politischer Prozess wird gegen ihn gemacht. Mhm. Ich glaube, diese Frage nach unschuldig oder schuldig, das stellt sich denen gar nicht, aber für ihn ist Bolsonaro der Anführer. Der heißt ja auch Jair Messias Bolsonaro, also den sie eigentlich sozusagen unterstützen von der kirchlichen Seite. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig.
Aber dann lass uns mal ganz kurz noch mal einen Blick auf die Vorwürfe werfen gegen Bolsonaro. Die haben es ja durchaus in sich. Also angeklagt sind der Ex-Präsident und 7 weitere aus seinem inneren Kreis aus mehreren Gründen. Entscheidend aber, korrigier mich gern vor allem, sie sollen 2022 einen Staatsstreich, einen Putsch geplant haben, nachdem Bolsonaro die Wahl gegen den aktuellen Präsidenten verloren hatte, gegen Lula da Silva.
Genau, das sind die Vorwürfe von der Staatsanwaltschaft gesammelt, vom Gericht bestätigt, sozusagen zur Aufnahme des Verfahrens. Die Justiz hat in den vergangenen Jahren die Beweise für die Vorwürfe gesammelt. Deswegen durfte Bolsonaro auch jetzt sowieso schon bis 2030 nicht mehr antreten, weil man, nachdem sich das immer mehr zugenommen hat, also die Vorwürfe immer mehr bestätigt wurden durch Beweise, die Gefahr besteht, dass er auch flüchten könnte, muss er jetzt eine elektronische Fußfessel tragen. Er muss zu Hause bleiben, Hausarrest sozusagen bekommen. Mhm. Das hat sich ja nochmal versperrt, das Ganze, nachdem man auf seinem Handy einen Asylantrag gefunden hatte, mit dem er nach Argentinien sozusagen ausreisen wollte, der nicht gestellt wurde anscheinend. Aber auf jeden Fall, man hat das Gefühl, die Schlinge zieht sich zu um ihn durch die Justiz.
Wenn er vorhatte, Asyl zu beantragen, das signalisiert ja auch so ein bisschen, ich bin ein Opfer, ich bin ein politischer Flüchtling, mir wird hier kein fairer Prozess gemacht. Und das schlägt ja seinen Anhängern wahrscheinlich genau in die richtige Kerbe.
Genau, das ist das Hauptargument der Verteidigung, das sei ein politischer Prozess. Lawfare, also sozusagen die Justiz wird eingesetzt, um Politik zu machen. Und es sei im Prinzip die Rache seines Nachfolgers, also des Linken, da Silva. Und sie sagen, der steckt dahinter und sozusagen hat die Justiz instrumentalisiert, damit er nicht mehr an der Politik mitmachen kann.
Jetzt ist dein brasilianisches Portugiesisch besser als meins. Du hast den ersten Prozesstag, den Auftakt verfolgt. Wie war da so dein erster Eindruck? Sieht das nach einem ordentlichen Prozess aus?
Also ich fand es für brasilianische Verhältnisse, weil Brasilianer sind ja schon emotional und so, ist das Prozess sehr nüchtern losgegangen. Wie du vorhin gesagt hattest, Sarah, Moraes hat es ja runtergelesen, sein Pamphlet sozusagen. Mhm. Das war jetzt auch nicht besonders polemisch. Der Oberstaatsanwalt hat nachgelegt. Der hat von seinen 2 Stunden nur 1 Stunde und 10 Minuten benutzt, hat auch die ganzen Fälle runtergelesen. Es ging sehr nüchtern zu. Was noch eine Nebenbemerkung, was sehr brasilianisch an der ganzen Sache ist, die Anwälte, die dann die ersten Angeklagten verteidigten, haben immer große Teile ihrer Stunde, die sie hatten, bis zu 20 Minuten, dazu benutzt, den ganzen Richtern zu schmeicheln, also sie hochzuloben. Das war schon sehr, sehr skurril, das Ganze zu sehen.
Interessanter Angang auf jeden Fall. Gibt es denn unabhängig von dem, was wir jetzt im eigentlichen Prozess schon erlebt oder auch nicht erlebt haben, irgendwelche Hinweise darauf, dass die Richter, dass die brasilianische Justiz hier einen politischen Prozess anstrebt?
Also es gibt durchaus auch renommierte Rechtsexperten, die sagen, dass der oberste Richter in diesem Fall, Alexandre de Moraes, befangen sein müsste nach allgemeinen Justizkriterien. Er war ja unter anderem auch ein Opfer eines Mordkomplotts von den Bolsonaro-Vertrauten. Mhm. Dann gibt es den Kronzeugen, das ist der ehemalige Assistent, militärische Assistent von Bolsonaro. Dessen Aussagen sind entscheidend dafür, dass man diese ganzen Komplotte sozusagen belegen kann. Das ist natürlich sehr schwach. Die Justiz in Brasilien ist natürlich sehr, sehr mächtig. Und es gibt immer wieder mal natürlich Korruptionsvorwürfe oder Verdacht. Es gibt Fehlentscheidungen. Wir müssen uns erinnern, der Präsident Lula, der heutige Präsident, wurde von dem gleichen obersten Gericht für 1,5 Jahre in den Knast geschickt. Danach wurde das ganze Urteil wegen Verfahrensfehlern wieder aufgehoben. Also die Justiz ist sehr mächtig. Die Richter auf Lebenszeit, hochprivilegiert, immer im Fernsehen, immer sehr, sehr einflussreich. Das muss man als Kritik durchaus gelten lassen. Trotzdem ist es so, dass die Gewaltenteilung in Brasilien besser funktioniert als in den meisten lateinamerikanischen Ländern. Und ich würde auch sagen, Moment, angesichts der Verschiebung der Demokratien auch als in vielen anderen Ländern weltweit.
Warum ist denn die Justiz in Brasilien überhaupt so mächtig?
Brasilien ist eine junge Demokratie, knapp 40 Jahre existierte erst. Davor gab es eine Militärdiktatur. Man wollte verhindern mit einer starken Justiz, dass Diktaturen wieder an die Macht kommen, dass Autokraten an die Macht kommen können. Und das ist eigentlich das, was gerade im Moment die Justiz eigentlich auch beweist, dass sie also genau in diesem Fall, der für sie vorgesehen war, eingreift.
Also du meinst die Tatsache, dass sie so einen mächtigen Mann wie Bolsonaro anklagen, einen ehemaligen Präsidenten, dass sie sich das trauen, zeigt eigentlich, dass die Gewaltenteilung, dass die Demokratie gut funktioniert und man nicht sozusagen kuscht vor den Mächtigen.
Ja, auf jeden Fall würde ich sagen. Man muss sich das mal vorstellen. Brasilien hat in seiner republikanischen Geschichte 13 Putschversuche und vollzogene Putsche erlebt. Noch nie ist ein Militär vor Gericht erschienen und auch noch nie ist ein Putschist als Präsident später vor Gericht erschienen oder musste sich vor Gericht verantworten. Das ist historisch auf jeden Fall ein Fortschritt. Die Bolsonaro-Anhänger fordern natürlich, dass das Volk bei der Wahl entscheiden soll, ob er schuldig oder unschuldig ist. Und dieser Druck kommt jetzt nicht nur in Brasilien, sondern er kommt auch aus dem Ausland und zwar von einer Person, die sehr mächtig ist in diesem Fall. Das ist Donald Trump.
Wir sind gleich zurück.
Vermögensverwaltung, Säule 3a oder ein ETF-Portfolio für Ihr Kind? Mit Truewealth investieren Sie ohne versteckte Gebühren. Einfach, transparent und kosteneffizient. Starten Sie jetzt auf truewealth.ch.
I will tell you, I'm pretty good at people. I think he's an honest man. I think what they've done, this is an electric, this is really a political execution that they're trying to do with Bolsonaro.
Donald Trump hat mehrfach betont, wie hier Mitte August, dass Jair Bolsonaro ein ehrlicher Mann sei und der Prozess gegen ihn eine politische Hinrichtung. Man solle ihn einstellen und die Wähler an der Urne entscheiden lassen, ob sie Bolsonaro noch vertrauen. Und dann, Alexander, ist Trump sogar noch weitergegangen. Er hat 50% Strafzölle über Brasilien verhängt. Kann man das wirklich klar als Strafe dafür verstehen, dass dieser Prozess stattfindet?
Ja, da hat auch Trump nie einen Zweifel dran gelassen. Er hat es sogar also gesagt, es wird die Strafe sein, wenn der Prozess nicht sofort gestoppt wird. Und er hat es ja noch erhöht. Er hat ja den Richter Alexandre de Moraes ja nochmal mit einer besonderen Sanktion belegt. Also deswegen, es zeigt, das Ganze ist also reine, das ist eine politische Maßnahme, sind das, ja.
Über diese Sanktionen für de Moraes und die Rolle dieses Richters haben wir übrigens auch einen NZZ-Akzent gemacht. Den verlinke ich euch in der Folgenbeschreibung. Ist das dann reine Erpressung von Trump gegenüber der brasilianischen Regierung und der Justiz?
Auf jeden Fall. Es ist der Versuch einer Erpressung. Also ich wüsste nicht, wo er sich sonst so stark im Moment eingemischt hat, in die politischen Prozesse, in die Justiz sogar noch. Also er verlangt ja von der Regierung, dass sie sich in die Justiz einmischt und die Justiz den Prozess wegnimmt. Das ist ja ein Angriff auf die Souveränität Brasiliens. Also man könnte auch sagen, das ist also der verlangt, dass die demokratische Ordnung in Brasilien aufgehoben wird.
Aber weder der Richter de Moraes ist eingeknickt, trotz der Sanktionen gegen ihn persönlich, noch ist die brasilianische Regierung eingeknickt und hat sich in die Justiz eingemischt, um sich und das Land vor 50% Strafzöllen zu schützen. Ist doch auch ein gutes Zeichen für die brasilianische Demokratie, oder? Nicht einzuknicken.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das im Moment so, dass diese Position der Brasilianer durchaus, die lässt sich erklären, ökonomisch, politisch. Man ist von den USA, wird man sich nie unterordnen. Man ist ökonomisch weitaus abhängiger von Asien heutzutage. Also man kann sich das leisten, aber es zeigt trotzdem die Reife und die Stärke der Regierung, ja.
Jetzt sind aber 50% Zölle nicht ohne. Wie reagiert denn die brasilianische Bevölkerung darauf? Weil die leidet ja im Zweifel mit am meisten.
Ja, das ist sehr interessant, weil die im Moment am meisten darunter leiden, sind die Pharma und die Industriellen, die nicht mehr in die USA exportieren können oder zu diesen extrem hohen Zöllen, also Kaffee, Soja, Fleisch. Und die sind eigentlich die Bolsonaro-Fans, die erklärten, die wichtigsten Bolsonaro-Unterstützer. Und die leiden am meisten darunter. Die Armen, die eigentlich eher den linken Lula gewählt haben, leiden weniger, weil die Produkte im Land bleiben, die Inflation geht runter. Es gibt ein Überangebot an Fleisch, Fleischpreise sinken, Kaffee wird runtergehen. Also das ist eigentlich das Interessante an der ganzen Geschichte. Sonst kann man sagen, hat sich noch nicht viel gezeigt von diesen Sanktionen. Es dauert eine Weile, bis die umgesetzt werden und ankommen wirklich auf dem Markt.
Verändert das denn bei den Anhängern von Bolsonaro, den Farmern, die darunter leiden, tatsächlich irgendwie die Haltung?
Das kann man noch nicht sagen, aber mir fällt auf, dass es insgesamt ruhiger geworden ist, die Unterstützung. Es werden schon die Fühler ausgestreckt zu seinen Nachfolgern. Also es ist nicht mehr so ganz klar, dass man sagt, wir wollen nur mit Bolsonaro, wir wollen eine Amnestie, wir wollen, dass Bolsonaro freigesprochen wird. Das hört man weniger als zuvor.
Ein Urteil in diesem Prozess wird aktuell am 12. September erwartet. Vielleicht zieht es sich noch ein bisschen weiter. Was ist zu diesem Zeitpunkt deine Prognose?
Das ist natürlich sehr schwierig. Ich denke mir, es wird eine Verurteilung geben. Hat der Moraes in seiner Eröffnungsrede auch angekündigt, dass da wird keine Milde zu erwarten sein. Angriff auf Demokratie muss geahndet werden. Gibt es auch keine Amnestie dafür. Der könnte über 42 Jahre Gefängnisstrafen bekommen. In Brasilien heißt es, aber das ist nicht unbedingt, dass es dann auch eintrifft, dass man deshalb vielleicht mit 7 Jahren Hausarrest davonkommt. Der ist ja schon über 70 angeschlagen und so. Auf jeden Fall, egal was ist, es wird zu großen Protesten kommen natürlich. Seine Anhänger werden mobilisieren. Im Kongress ist schon eine Amnestievorlage eingereicht worden. Man will versuchen, ihn politisch freizusprechen, was natürlich der oberste Gerichtshof wieder bremsen könnte. Das ist schon, dass da eine ganze Menge an Folgen zu erwarten sein können, ja.
Und Trump?
Trump wird sich vermutlich, wenn er nicht völlig seinen Kumpel, der das gleiche Schicksal wie er erlitten hat, vergessen hat, was ja immer vorkommen kann, wird sich aus meiner Sicht versuchen, auf jeden Fall noch mal einzumischen, ja.
Mach mal die Kristallkugel an. Wie stark oder schwach wird Brasiliens Demokratie am Ende dieses Prozesses hervorgehen?
Das ist ganz schwer einzuschätzen. Die Frage ist eigentlich die Kernfrage. Ich bin da in dem Fall jetzt erstmal, dass es so weit gekommen ist, bin ich sehr optimistisch. Du weißt aber nie, was möglich ist. In einem halben Jahr kann das Verfahren aus irgendeinem komischen Formfehler wieder umgedreht werden. Und dadurch werde ja natürlich die Demokratie wieder geschwächt, also dass dieses ganze Justizurteil auf schwachen Füßen steht. Von daher glaube ich auch, dass diese Art, wie sie argumentiert, das Gericht, wie es losgegangen ist, der Prozess, ganz nüchtern, ganz faktenorientiert, die wollen darauf hinaus, dass sie das also nicht durch Polemik angreifbar werden. Was dann wirklich passiert, das steht in den Sternen.
Danke, Alexander, dass du den Prozess für uns beobachtest.
Vielen Dank, Sarah.
Alexander schreibt übrigens auch noch ein Porträt über den Kronzeugen im Prozess. Damit ihr das nicht verpasst, empfehle ich euch ein Probeabo der NZZ. Der Link kommt in die Shownotes. Das war NZZ Akzent mit mir, Sarah Ziegler. Macht's gut.